Also das ist schon in gewisser Weise Mediator zu sein, da auch mal Positionen der anderen Seite aufzunehmen und mal zu formulieren und da auch Verständnis von beiden Seiten zu wecken. Das sehe ich durchaus auch als Aufgabe von Anwälten in so einem Prozess, je nachdem, wie die Beteiligten sonst aufgestellt sind, auch den ganzen Prozess zu steuern, zu begleiten. Das ist ja für mich nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber für die Beteiligten in der Regel das erste Mal. Also da auch jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt der nächste Schritt, da kümmern wir uns später drum. Also da eine gewisse Struktur in den ganzen Prozess zu bringen, sehe ich auch als Rolle von Anwälten, wenn es ansonsten keine Berater gibt, die diese Rolle schon angenommen haben. Und auch mal kritische Fragen zu stellen, den Finger mal irgendwo in die Wunde zu legen. Als neutralere Person oder als etwas außenstehendere Person kann ich das viel leichter als jemand, der unmittelbar betroffen ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Liuba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Rechtsanwältin Birgit Schneider über die rechtliche Seite der Nachfolge. Rund um den Generationswechsel begegnen mir zwei unterschiedliche Positionen. Die einen reduzieren den komplexen Prozess der Unternehmensnachfolge auf die Vertragsgestaltung. Die anderen sagen mir, dass das nicht so wichtig sei. Sie würden sich ja vertrauen und miteinander sprechen. Wie so häufig liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir gehen in dem Gespräch folgenden Fragen nach. Welche Rolle spielt bei der Unternehmensnachfolge die Rechtsanwältin? Was kann ich als Abgeber, als Abgeberin, als Übernehmerin von ihr erwarten und was auch nicht? Auf was sollte ich bei der Auswahl einer Anwältin achten? Wie viel Aufwand bedeutet es für mich und mit welchem zeitlichen Vorlauf muss ich rechnen? Was sind die größten Fehler, die man bei der Unternehmensnachfolge machen kann? Welche Aufgaben haben die rechtliche Beratung? Birgit Schneider berät Selbstständige und Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Gestaltung ihrer Verträge rund um das Unternehmen. Sie unterstützt mit maßgeschneiderten Lösungen sowohl die tägliche Arbeit im Unternehmen als auch die Unternehmensnachfolge. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve.
Birgit, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst im Rahmen dieser Aktion Nachfolge ist weiblich, Unternehmensnachfolge für und durch Frauen, dass du da mit dabei bist und wir mal eine wichtige Seite besprechen können, die viele sagen, ja, sie ist wichtig, aber... Und vielleicht können wir dieses Aber ein bisschen auflockern oder leichter machen, so dass ihr, die ihr uns heute zuhört, euch leichter darauf einlassen könnt.
Lieben Dank für die Einladung, Liuba. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann und bei deinem Aktionstag einen Beitrag leisten kann.
Klasse. Birgit, so, ich hatte schon gesagt, bei Thema Verträge haben viele so ein Grummel im Bauch, ist dann so die Sache, naja, das können wir dann noch machen, ja, jetzt müssen erstmal die anderen sagen und naja, sie sind nicht so wichtig, wir können ja miteinander reden. Also gerade in Familien, die ja gerade Unternehmerfamilien viel im Austausch miteinander sind, ist dann, ja, wir haben ja auch schon alles besprochen, das ist ja irgendwie schon klar. Und trotzdem ist es nochmal komplett was anderes, sich hinzusetzen und wirklich verbindliche Formulierungen zu finden und die unterschiedlichen Vorstellungen im Kopf, denken kann man ja die Dinge so alle gut nebeneinander, dann zu sagen, okay, genau so wollen wir es haben. Wie ist denn so deine Erfahrung? Teilst du meine Einschätzung oder hast du ganz andere Erfahrungen gemacht?
Ja, die Einschätzung kann ich sehr teilen. Das erlebe ich auch immer wieder, gerade bei familieninternen Nachfolgesituationen, dass man sich da scheut, auch jemand Externen mit dazu zu holen und dass man ja sowieso miteinander spricht und dass man sich schon einig wird und einig ist und wir wollen ja eigentlich alle das Gleiche. Und da kann ich auch nur ermuntern, externe Personen dazu zu holen. Das muss nicht immer sofort die Anwältin sein. Das kann auch erstmal jemand sein wie du, die den Prozess begleitet oder der Steuerberater, zu dem man vielleicht eine Beziehung hat, mit dem man schon lange zusammenarbeitet. Aber auch mal sozusagen mal einen neutralen Blick von außen dazu zu holen, dass erlebe ich immer wieder, dass es gut tut, allen Beteiligten, auch wenn man am Anfang so ein ungutes Gefühl dabei hat. Und das Thema, das dann auch, was man so bespricht, auch mal aufzuschreiben, halte ich für sehr wichtig, um die eigenen Gedanken nochmal sortieren zu können und zu sehen, was steht da jetzt eigentlich, entspricht das tatsächlich dem, was ich mir vorgestellt habe? Oder wenn ich es dann formuliert lese, habe ich da vielleicht doch Bauchschmerzen? Brauche ich vielleicht den einen oder anderen Punkt, der mir fehlt? Das hilft nochmal sehr, die eigenen Gedanken auch zu sortieren, wenn man es dann schwarz auf weiß tatsächlich liest.
Und dieses, ja, wir sprechen ja miteinander, wir können über alles reden, ist ja sicher nicht falsch, aber nur eine Hälfte der Wahrheit. Also jeder, der eine Familie hat, also außer uns beiden jetzt natürlich, kennt es, dass eine Familie Tabuthemen hat. Ja, es gibt einfach Themen, wo man weiß, die brauche ich gar nicht anzusprechen. Da hüpft der eine aus den Schuhen und der andere schweigt 3 Tage oder 3 Wochen. Ja, also es gibt in jeder Familie Themen, die kniffliger sind. Und gerade bei so einer Nachfolge summieren sich manchmal die Themen, die knifflig sind. Und gerade da hilft eben jemand auch nochmal von außen, so wie du oder ich, der sagen, okay, guck da nochmal hin. Das Thema ist wichtig im Zusammenhang von Nachfolge. Ihr könnt es im Moment unter den Teppich kehren, ist aber eine Stolperfalle. So. Ja, also das sind ja so die Dinge, die Vorstellungen abgleichen, aber eben auch alle Themen zu besprechen.
Ja, also als Anwältin kann ich auch gut Fragen stellen, die sich die Familie intern vielleicht ungern stellt oder die man vermeidet, eben gerade diese Tabuthemen. Wenn da jemand von außen kommt und mit einem völlig vorurteilsfreien Blick auch mal Fragen formuliert, bringt das Sachen häufig in Bewegung, die vorher vielleicht so ein bisschen festgefahren waren.
Ich habe mal so diesen Satz aufgeschnappt, so Verträge dienen dazu, sich zu vertragen, den ich eigentlich ganz schön finde, auch das Wortspiel von Vertragen und Verträgen. Und so würdest du das unterstützen oder siehst du das anders?
Das unterstütze ich auch, gerade wenn man über den Vertrag spricht, über die verschiedenen Regelungen spricht, das dann nochmal formuliert und am Ende des Tages vielleicht sogar bei der Unternehmensnachfolge oft vorm Notar wirklich unterschreibt, mal vorgelesen bekommt und seine eigene Unterschrift drunter setzt. Das macht schon was mit vielen. Die Verbindlichkeit ist da und auch das Commitment, wir setzen das jetzt so um, wie wir es besprochen haben, das ist dann auch oft noch viel mehr gegeben. Und auf der anderen Seite sage ich auch immer, ich mache Verträge auch oft für den potenziellen Risikofall, der vielleicht gar nicht eintritt. Aber wenn wir nichts geregelt haben und das geringe Risiko materialisiert sich dann doch, dann hat man das Nachsehen. Also oft finden sich in Verträgen auch Regelungen zu Punkten, wo man sagt, na, das wird schon nicht passieren. Aber gut, wenn man sie dann trotzdem drin hat und nicht braucht. Das ist so die andere Facette für Verträge, die ich für sehr wichtig halte, auch mal zu denken, was kann passieren, es muss nicht passieren, aber wenn es passiert, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Wir haben es eben schon angesprochen, trotzdem nochmal, welche Rolle spielt bei der Nachfolge, bei der Unternehmensnachfolge die Rechtsanwältin? Wie würdest du deine Rolle dabei definieren?
Also grundsätzlich bin ich ja als Anwältin in erster Linie Interessenvertreterin. Das heißt, für die Person, die mich mandatiert, die mir den Auftrag erteilt, deren Interessen habe ich zu vertreten und in dem Prozess zu begleiten. Das klingt jetzt relativ einseitig. Das ist es formal auch. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zurück auf den Punkt, dass du sagst, ja, da einen Anwalt dazu zu holen, da haben viele Misstrauen. Noch mehr Misstrauen gibt es dann oft, wenn die Nachfolgerin, der Nachfolger sagt, ich nehme mir jetzt mal meinen eigenen Anwalt und der Übergeber hat seinen Anwalt. Faktisch ist das tatsächlich die richtige Vorgehensweise. Also einer für alle kann nicht alle Interessen vertreten. Da bleiben Interessen auf der Strecke. Deswegen auch hier nochmal der Appell, gerade an Übergeber, das nicht als Misstrauensvotum zu verstehen, wenn sich potenzielle Nachfolger eigene Berater suchen. Das ist aus meiner Sicht eher ein Zeichen von Professionalität. Und ein externer Nachfolger würde das mit Sicherheit genauso machen. Der würde auch nicht auf den Berater oder die Beraterin des Übergebers alleine vertrauen.
Das ist ein wichtiger Hinweis, Birgit, den du da benennst. Also in meiner Arbeit ist es, da gibt es ja den Anspruch der Allparteilichkeit, in meiner Arbeit ist es möglich, beide Seiten aufzunehmen. Also darzustellen, okay, du siehst das so und du siehst das so. Okay, was ist die Konsequenz davon? Was ist die Konsequenz davon? Entscheidungen zu fällen, kann ich moderieren, ja, aber ist nicht das Erste. Nachher das festzuschreiben in einem Vertrag, ist eben eher deine Aufgabe. Und da kann es klug sein, je nachdem wirklich, dass jeder seinen Anwalt hat. Wobei ich da schon sagen würde, ich bin immer auch für die Wahl meines Anwalts verantwortlich oder meiner Anwältin. Ja. Ist sie von der Sorte, ich weiß, wie es geht und ich hole, ja, nur wir hier haben Recht und alle anderen sind im Unrecht, finde ich immer problematisch. Ja? Ich würde mir immer einen Anwalt, eine Anwältin suchen, die eine kooperative Grundstruktur hat. Deswegen habe ich auch dich eingeladen, Birgit. Die einfach so sich mit auf die Suche macht nach der bestmöglichen Lösung.
Ja, also das, deswegen habe ich gesagt, grundsätzlich bin ich mal Interessenvertreter, aber ich sehe meine Rolle in solchen Prozessen auch noch weiter. Also ich bin auch jemand, der natürlich das große Ganze im Blick haben sollte. Also wenn ich da als Anwältin wirklich nur fokussiert auf die Interessen meines Mandanten bin und das durchboxe, dann scheitert das Ganze vielleicht, weil irgendwann die andere Seite sagt, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also das ist schon in gewisser Weise Mediator zu sein, da auch mal Positionen der anderen Seite aufzunehmen und mal zu formulieren und da auch Verständnis von beiden Seiten zu wecken, das sehe ich durchaus auch als Aufgabe von Anwälten in so einem Prozess, je nachdem, wie die Beteiligten sonst aufgestellt sind, auch den ganzen Prozess zu steuern, zu begleiten. Das ist ja für mich nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber für die Beteiligten in der Regel das erste Mal. Also da auch jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt der nächste Schritt, da kümmern wir uns später drum. Also da eine gewisse Struktur in den ganzen Prozess zu bringen, sehe ich auch als Rolle von Anwälten, wenn es ansonsten keine Berater gibt, die diese Rolle schon angenommen haben. Und auch mal kritische Fragen zu stellen, den Finger mal irgendwo in die Wunde zu legen. Als neutralere Person oder als etwas außenstehendere Person kann ich das viel leichter als jemand, der unmittelbar betroffen ist.
Also jetzt mal, das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Interessen, berechtigte Interessen. Was kann ich von dir als Rechtsanwältin erwarten, wenn ich ein Unternehmen abgebe?
Wenn ich als Anwältin früh in den Prozess komme, dann ist für mich wesentlich auch zusammen mit dem Abgeber das Unternehmen so vorzubereiten, dass es auch dann gut übergeben werden kann. Jedes Unternehmen steht für den Abgeber erstmal gut da. Der hat das erfolgreich geführt über viele Jahre oftmals. Das heißt aber noch nicht, dass es auch für den Nachfolgeprozess schon aufgestellt ist. Da mal hinzugucken und zu schauen, wo gibt es denn noch Verflechtungen, die man vielleicht vorher auflösen muss. Wo gibt's Themen, die man nicht mit übergeben will? Also da das eigene Unternehmen mal zu beleuchten, das ist, was Abgeber, meine ich, von Anwälten erwarten können.
Okay, also die Klärung im Vorfeld, was davon ist nachfolgefähig? Und was ist auch, entweder muss man es verändern, ja, oder was bleibt einfach auch bei der Abgeberin, beim Abgeber, weil es nicht nachfolgefähig ist, auf der rechtlichen Seite.
Mhm. Das macht auch den restlichen Prozess viel einfacher, weil wenn man dann schon im Gesprächen mit den Nachfolgern ist, gerade wenn es externe Nachfolger sind, und dann kommen solche Fragen, ja, wie machen wir das denn mit diesem Thema und wie machen wir es denn mit diesem Thema, und man ist nicht vorbereitet, das bremst und ist unangenehm und wirkt sich auch auf den gesamten Prozess mit aus.
Es wirkt auch sehr unprofessionell, wenn ich da jetzt alles auf den Tisch und dann musst du dann sagen, Moment mal, das können wir da nicht, weil und so, wirkt nicht sehr professionell. Ja. Und als Übernehmerin, was kann ich da von dir als Rechtsanwältin erwarten?
Vielleicht differenzieren, wenn ich eine externe Übernehmerin bin. Auch da schon die Begleitung ganz am Anfang, das Unternehmen anzuschauen, da mal zu sehen, wo sind da nicht nur wirtschaftliche Chancen und Risiken, sondern vielleicht auch rechtliche Chancen und Risiken. Also gemeinsam zu identifizieren, was ist da für ein Potenzial im Unternehmen, wo müssen wir aufpassen, wo brauchen wir auf jeden Fall Regelungen im Vertrag, wo müssen wir vielleicht bestimmte Forderungen überdenken, neu aufstellen, weil die Sachlage eine andere ist, als wir sie gedacht haben. Also gemeinsam da das Unternehmen anzuschauen, einmal von der Nachfolgerbrille aus, auch die wirtschaftlichen Themen und von der rechtlichen Seite. Das ist was ich gerade externen Nachfolgern empfehle. Bei internen Nachfolgern, die oft schon im Unternehmen sind, ist es eine andere Konstellation. Die kennen in der Regel dann schon die Zahlen, Daten, Fakten. Aber auch da hat man vielleicht noch nicht so den Blick auf, wo müssen wir uns noch auseinanderdividieren? Wo müssen wir eigene Themen noch einbringen? Was ist für uns rechtlich das Wichtige? Also auch da die Brille der Übernehmerin aufzusetzen, da würde ich unterstützen.
Wir haben es eben schon angesprochen, trotzdem nochmal so, auf was sollte ich bei einer, also ich habe genannt, worauf ich achten würde, auf was sollte ich bei der Auswahl einer Anwältin achten? Was würdest du für Kriterien anlegen?
Also das Naheliegendste ist natürlich die fachliche Expertise, dass ich schaue, dass ich da eine Anwältin, einen Anwalt finde, der jetzt nicht was ganz anderes macht, aber das ist für mich fast selbstverständlich. Viel wichtiger finde ich dann tatsächlich solche Themen, wie du sie auch schon angesprochen hast, also dass die persönliche Chemie passt zum Beispiel. Also dass man mit der Art der Anwältin, mit der Art des Anwalts gut zusammenarbeiten kann. Das ist ja doch ein längerer Prozess oft, in dem man eng zusammenarbeitet, in dem man auch vertrauensvoll zusammenarbeiten muss. Und wenn ich da jemanden habe, wie du auch sagtest, der da der Haut drauf ist und also in Bayern sagen wir, die Anwälte sind oft die Wadelbeißer, also die da so kräftig auf den Tisch hauen, das mag in manchen Situationen wichtig und sinnvoll sein. Vielleicht aber in meiner Situation als Nachfolgerin, die mit ihrem Vater den Vertrag schließen muss, ist das vielleicht gerade nicht der richtige Typ. Also da zu schauen, mit wem komme ich auch persönlich klar, mit wem, wer hat da eine Art, die mir zusagt. Und ein Punkt, den ich gerade in so Nachfolgesituationen sehr wichtig finde, wie teamfähig ist der Anwalt? Ist er so der Einzelkämpfer, der da sein Ding durchzieht? Oder ist die Anwältin, der Anwalt in der Lage, mit dem Steuerberater, mit dem Berater des Vaters und da wirklich ein Team auch zu bilden in gewisser Weise, ein Verhandlungsteam, ein Gesprächsteam, weil nur wenn alle da in die gleiche Richtung gehen, dann wird es auch erfolgreich.
So eine Nachfolge wird ja in der Regel in der Dauer und Intensität und Komplexität meistens unterschätzt. Und da braucht es eben, also das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, eben auch die beteiligten Fachleute müssen kooperieren können, brauchen Teamfähigkeit, brauchen ja die Fähigkeit, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Und das ist halt selten, dass es entweder schwarz oder weiß ist, es liegt halt irgendwo dazwischen. Ja. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, ja. Wie viel Aufwand bedeutet das für mich?
Ja, da gebe ich jetzt die klassische Juristenantwort, das kommt drauf an. Also in der Regel bedeutet es mehr Aufwand und auch mehr Zeit, als ich ursprünglich denke. Weil wir hatten es ja eingangs schon geschildert, man denkt, wir haben schon gesprochen und die groben Linien sind ja schon klar und jetzt machen wir da noch schnell die Verträge und auf einmal ploppen die Themen auf. Das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Also es kommt immer darauf an, wie ist das Unternehmen schon aufgestellt? Habe ich also vorher viel Aufwand, das noch in die richtige Form zu bringen oder ist schon alles tipptopp? Wie viele Personen sind beteiligt? Habe ich nur den Vater und die Tochter oder habe ich den Vater und vier Geschwister, die alle irgendwo ihre Berücksichtigung finden wollen? Habe ich vielleicht noch externe Personen, die mit berücksichtigt werden müssen? Auch das macht es komplexer und natürlich mehr Aufwand. Kennt der Nachfolger das Unternehmen schon oder noch nicht? Kann den Aufwand auch unterschiedlich gestalten und auch, wie viel Zeit kann der Übergeber, die Nachfolgerin aktuell diesem Projekt Nachfolge widmen? Kann man da in ein paar Wochen konsequent und intensiv dran arbeiten oder ist das was sich so über die Zeit entwickelt und wo auch die Zeit da ist? Also da gibt's ganz viele, viele Faktoren, die so einen Aufwand beeinflussen. Auch an rechtlicher Komplexität ist das alles schon sehr, sehr sauber ordentlich. Oder gibt es da Themen, die einfach nochmal viele Gespräche, viele Verhandlungen, unterschiedliche Positionen beinhalten und den Aufwand dann erhöhen? Aber das sollte jetzt kein Plädoyer sein, den Aufwand zu scheuen, sondern das kommt dann einfach. Da kann man auch und sollte man auch nicht davor zurückschrecken, den Aufwand sich einmal anzutun.
Also es ist ja für jemanden, der sowas nicht so häufig macht, also die meisten, viele Abgeber, viele haben das Unternehmen schon von der Generation vorher übernommen. Dann kennen sie die Situation des Übernehmers. Aber der normale Unternehmer, die normale Unternehmerin ist das nicht das Alltagsgeschäft, Unternehmensnachfolge oder Generationswechsel. Es sind steuerliche Fragen, es sind finanztechnische Fragen, es sind juristische Fragen, es sind, je nachdem, wenn eine Familie drin hängt, ja auch nochmal die Sache des Eigentums und des Erbens und viele verschiedene Stimmen dazu und so weiter. Manchmal vergleiche ich das mit so Spaghettis, die einfach ein bisschen zu lange gekocht sind. Da hat man so einen Klumbatsch an Nudeln, an Spaghettis, und wo man auch anfängt zu sortieren, es kommt immer der ganze Rest mit. Ja? Und da hilft es einfach, Leute von außen zu haben, die mehr Übung haben mit so einem Gefüge, die sagen, lass mal die Nudeln Nudeln sein, ich habe hier einen bewährten Prozess und dann fangen wir da an und Schritt für Schritt klären wir das. Das ist der große Vorteil von Externen, dass sie auch emotional nicht so eingebunden sind. Vor allem verstehen für die Emotionen, die da drin hängen, hängt da nicht meine Lebensgeschichte drin, aber natürlich in einem Familienunternehmen hängen die Lebensgeschichten, die eng miteinander verwoben sind, drin. Ja. Was würdest du denn sagen, so an zeitlichen Ablauf oder Vorlauf? Was ist denn sinnvoll? Ich sag dir mal, was ich immer wieder erlebe. Wenn ich zum Thema Unternehmensnachfolge sage, haben die meisten im Kopf die 6 bis 12 Monate Vertragsgestaltung. Je besser es im Vorfeld geklärt wurde, was du schon genannt hast, ja, umso schneller und flotter lässt sich dieser Vertrag gestalten. Da ist dann ein halbes Jahr intensives Arbeiten kein Problem. Das Problem ist aber, dass ja erstens mal ich wirklich den passenden Nachfolger, Nachfolgerin finden muss, und das wird immer schwieriger angesichts des Nachfolger, Nachfolgerinnenmangels, und dass der Plan A selten aufgeht, also man sich dann nochmal was anderes überlegen muss. Also da würde ich schon sagen, diese Phase sind vorneweg 3 bis 5 Jahre, wenn das Unternehmen auch attraktiv ist für Nachfolger. Ne? Steuerleute sagen mir, 5 Jahre reichen nicht, man braucht eher 7 Jahre. Was sagst du denn als Anwältin?
Also als Anwältin, wenn ich mich jetzt allein auf die rechtlichen Themen zurückziehe, da sage ich tatsächlich, da genügt mir ein kürzerer Vorlauf. Also da wäre ich eher bei 1-2 Jahren, um die rechtlichen Themen zu sortieren. Also ich finde das auch klug, mal so die Nachfolgersuche, diese Sachen mal anzugehen, sich auch gedanklich mit dem Thema Nachfolge zu beschäftigen. Du hast die Emotionen schon angesprochen, das braucht Zeit, das muss ich setzen. Und dann irgendwann einzusteigen und auch die rechtlichen Sachen vorzubereiten, dass man dann wirklich eine kurze Verhandlungsphase, Vertragsphase anschließen kann. Also für die rechtlichen Themen, wenn man da ein Jahr bis zwei, je nachdem, wie man aufgestellt ist, Vorlauf, finde ich ausreichend. Vielleicht zum Thema zeitlicher Vorlauf noch was. Du sagtest, naja, viele rechnen mit 6 bis 12 Monaten für die Vertragsphase. Da wäre ich schon froh, wenn viele diese Zeit für die Vertragsphase tatsächlich rechnen. Also mir begegnet da häufig eher so, also wir sind uns jetzt alle einig, jetzt schreiben wir mal schnell den Vertrag. Und bis in 2 Monaten, da muss es über die Bühne sein. Ja, wird häufig schwierig. Also ich bin da eher dann, sich hinten raus tatsächlich diese 6 bis 12 Monate Zeit auch nochmal zu geben, um da nicht zu knapp zu denken, wenn man die wirtschaftlichen Themen und die emotionalen Themen glaubt, erledigt zu haben.
Was würdest du sagen, was sind die größten Fehler bei der Nachfolge?
Ja, vieles haben wir, glaube ich, heute schon tatsächlich angesprochen. Einmal die zeitliche Komponente, das nicht zu unterschätzen, sich auch die Zeit zu nehmen, das nicht unter Druck machen zu müssen und gerade auch, um die emotionalen Themen auffangen zu können. Wenn es dann mal schriftlich formuliert ist, das auch mal sacken zu lassen, das ist viel wert, weil dann geht man an den restlichen Prozess auch nochmal mit neuer Energie hin. Die Schnittstelle Kommunikation und das tatsächliche Formulieren, das nicht ernst zu nehmen, das finde ich auch, ist ein Fehler, der immer wieder gemacht wird. Und sich dann überrascht zu fühlen, wenn dann Dinge auf einmal dastehen, von denen man glaubte, man sei sich einig, und dann zu merken, man ist dann doch noch nicht ganz so weit. Und auch die Vorbereitung ernst zu nehmen, da hatten wir heute auch schon drüber gesprochen, also das nicht da sich Zeit zu nehmen für die Vorbereitung, sowohl als Abgeber als auch als Nachfolgerin.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobeheinzler.de/newsletter, und wir sprechen uns in deinem Postfach.
So ganz langsam leite ich mal die Schlussrunde ein, Birgit. Was ist denn, du selber bist ja auch als Rechtsanwältin selbstständig, also eine Form des Unternehmerseins. Was ist denn dein wichtigster Tipp an Unternehmer und Unternehmerinnen?
Nicht zu sehr in der eigenen Blase zu schwimmen, sondern sich auch mal mit anderen auszutauschen, mal externe Meinungen einzuholen, auch mal sich durch andere kritisch hinterfragen zu lassen. Das, finde ich, hat mir sehr viel geholfen in meiner Selbstständigkeit mit meiner Kanzlei.
Gibt es so eine Empfehlung, wo du dir selber auch als Unternehmerin Inspiration holst für dein unternehmerisches Tun, im Podcast, ein Buch oder so, wo du sagst, ja, das hat mich sehr inspiriert, gebe ich gerne weiter?
Tatsächlich eine Unternehmerin, die Tanja Lenke, hat mich sehr inspiriert im Zusammenhang mit Corona, und alles stellte auf online um. Bin ich auf sie gestoßen, und aber auch von der Unternehmensführung, der Unternehmensentwicklung, finde ich ihre Beiträge immer wieder klasse.
Eine tolle Frau, ja, danke. Also finde ich auch sehr inspirierend. Wie kann man mit dir am leichtesten in Kontakt treten? Über LinkedIn oder über deine Website, oder wie kommt man am besten mit dir in Kontakt, Birgit?
Ja, die zwei genannten Sachen, tatsächlich auf LinkedIn mich kontaktieren oder über meine Website, da über das Kontaktformular oder per E-Mail, Telefon mich zu kontaktieren.
Birgit, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenfreies Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und deine Fragen zur Nachfolge und dem Generationswechsel? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich lese sie auf jeden Fall, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist.